Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Making a Physicist mit dem Titel Superadiabatisches Gedrängel. Die Klausur ist geschrieben, die vorlesungsfreie Zeit hat angefangen und damit habe ich jetzt endlich wieder richtig Zeit, mich auf mein Projekt zu konzentrieren. In den letzten zwei Folgen habe ich ja erzählt, dass ich nicht so richtig wusste, wohin und wie ich endlich auf Messwerte komme, mit denen ich was anfangen kann. Aber das ist mir glücklicherweise inzwischen gelungen. Ich habe in den letzten zwei Wochen nochmal einen Haufen Simulationen gemacht, habe angeschaut, welchen Einfluss verschieden hohe Dichten in meinem System hatten, welchen Einfluss das hat, wenn ich unterschiedlich starke Scherfelder einschalte. Und mit viel Rumprobieren habe ich da letztlich eine Situation gefunden, wo die Ergebnisse aus meinen Teilchensimulationen, also der Brownschen Dynamik, einen deutlichen Unterschied zeigen zu dem, was man bekommt, wenn man sich das gleiche System mit der dynamischen Dichtefunktionaltheorie anschaut. Genau so eine Situation hatten wir ja gesucht, denn wir wollen ja zeigen, dass unsere neue Theorie mehr kann als die dynamische Dichtefunktionaltheorie. Und da braucht man natürlich erstmal einen Fall, wo die dynamische Dichtefunktionaltheorie versagt. Ja, es hat sich gezeigt, dass der Grund, dass ich bis jetzt da keine großen Unterschiede gesehen habe, einfach darin liegt, dass meine Dichten noch zu gering waren. Ich habe mich nicht so richtig getraut, das hochzudrehen, weil die Simulationszeiten werden dann auch immer länger. Aber letztlich hat sich gezeigt, man braucht einfach eine relativ hohe Dichte und man braucht auch eine relativ starke Scherung von diesem System, also eine relativ große externe Kraft, um eben da diese Unterschiede sehen zu können. Im Nachhinein ist es auch relativ klar, warum das so ist. Denn das, was die dynamische Dichtefunktionaltheorie ja vernachlässigt, sind solche Reibungseffekte zwischen Teilchen. Damit Reibungseffekte eine große Rolle spielen, müssen sich natürlich die Teilchen oft gegenseitig berühren. Wenn die einfach bei einer sehr geringen Dichte so nebeneinander herschwimmen und gar nichts voneinander mitbekommen, nur ab und zu mal so ein bisschen gegeneinander stoßen, dann kann da natürlich gar nicht viel passieren. Jetzt habe ich also die Dichte ordentlich hochgedreht und wenn man sich so anschaut, wie viele Kollisionen von meinen Teilchen so in einem Zeitschritt in eine Simulation auftreten, dann sind das jetzt auch wirklich deutlich mehr als vorher. Bei den geringen Dichten, die ich am Anfang hatte, gab es in jedem Zeitschritt vielleicht so 10 Kollisionen oder sogar noch weniger. Jetzt sind wir bei den Simulationen so bei um die 500 Kollisionen pro Zeitschritt. Weniger als 400 ist ganz, ganz selten. Manchmal sind es sogar über 600 Kollisionen. Da kommen dann natürlich ordentlich Reibungseffekte ins Spiel. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Simulationen viel, viel länger laufen müssen, um einen bestimmten Zeitabschnitt vollständig zu simulieren. Zum Glück konnte ich bei unserem Institut noch einen zweiten Rechner auftreiben. Einen zweiten Computer, der aktuell von keinem anderen benutzt wird. Und der hat auch eine gute Grafikkarte. Und den benutze ich jetzt auch, um eine Simulation laufen zu lassen. Das heißt, ich muss auf meinem Arbeitsrechner nicht warten, bis die Simulationen durch sind, sondern ja, kann meine Jobs einfach auslagern auf diesen anderen Computer und habe damit meine Arbeitsmaschine, meinen Arbeitscomputer die ganze Zeit zur Verfügung. Die Simulationen sind nämlich durchaus so rechenaufwendig, dass man das bei manchen anderen Programmen dann merkt. Die werden dann langsam, während die Simulationen im Hintergrund laufen und das ist natürlich dann unpraktisch beim Arbeiten. So, ich habe jetzt also Situationen gefunden, wo ich Unterschiede finde zur dynamischen Dichtefunktionaltheorie und kann jetzt schauen, ob die neue, die Powerfunktionaltheorie da besser abschneidet. Und da gibt es so zwei Effekte, die man jetzt bei mir beobachten konnte, die man sich mal anschauen kann. Das eine ist, ich habe ja erzählt, es ist eine Scherkraft angelegt an mein System. Das heißt in meinem Fall einfach nur, dass die Kraft in einem Teil der Simulationsbox nach oben geht und in einem anderen Teil nach unten. und damit wird das ganze System geschert, also es wird verzerrt. Die Teilchen wollen in unterschiedliche Richtungen in verschiedenen Regionen in der Box. Der Einfluss der höheren Reibung zeigt sich jetzt in dem Fall einfach dadurch, dass sich die Teilchen eben nicht ganz so schnell entlang dieser Kraft bewegen, wie sie es ohne Reibung tun würden. Sie werden halt einfach ein bisschen ausgebremst und diesen Effekt kann ich in der Powerfunktionaltheorie auch sehr schön nachstellen. Es gibt aber noch einen weiteren Effekt und der ist nochmal ein Stück interessanter. Es zeigt sich nämlich, dass die Teilchendichte in dem Bereich der Simulationsbox, wo die Scherrate besonders hoch ist, niedriger wird. Die Scherrate ist eine Zahl, die einfach besagt, wie stark sich eine Scherkraft in einem bestimmten Bereich der Box ändert. Das sind natürlich die Bereiche, wo besonders viel Reibung auftreten sollte. Das kann man sicherlich sich gut vorstellen. Und aus diesem Bereich werden durch irgendeinen Effekt die Teilchen rausgedrängt. Die wollen da nicht sein. Und deswegen sinkt eben die Dichte in diesen Bereichen. Das ist ein Effekt, den ich mit der aktuellen Ausbaustufe der Powerfunktionaltheorie noch nicht abbilden kann. Man darf nie vergessen, die Powerfunktionaltheorie ist zwar im Prinzip in der Lage, die vollständige Teilchendynamik exakt abzubilden, aber am Ende müssen wir, um Berechnungen wirklich machen zu können, doch wieder bestimmte Näherungen machen. In unserem Fall besteht die Näherung darin, dass wir versuchen, unsere Kräfte durch Kombinationen von Ableitungen des Geschwindigkeitsprofils zu bilden. Ich kann ja mir die Geschwindigkeit anschauen als Funktion des Ortes in meiner Box. Na, an bestimmten Stellen ist es schneller als an anderen Stellen. Das heißt, das kann ich als eine Funktion aufschreiben und dann kann ich da Ableitungen von bilden. Die aktuelle Form meines Exzess-Funktionals, was also den Unterschied zwischen dynamischer Dichte-Funktionaltheorie und Power-Funktionaltheorie ausmacht. Dieses Funktional haben wir aktuell in der quadratischen Ordnung. Das heißt, es kommen maximal Produkte von zwei Ableitungen vor. Dieser Effekt, dass eben die Teilchen aus den Bereichen hoher Scherrate raus wollen, das ist ein Effekt höherer Ordnung. Das heißt, für den reicht es eben nicht, quadratische Terme mitzunehmen, sondern man muss mindestens kubische Terme nehmen, also solche Terme, wo drei Ableitungen miteinander multipliziert werden. Aktuell wollen wir uns aber jetzt erstmal auf das quadratische Funktional beschränken und wollen mal rausfinden, welche Eigenschaften das so hat. Da gibt es ein paar Parameter, an denen man noch herumdrehen kann. Und wir wollen erstmal anschauen, welchen Einfluss diese Parameter eigentlich haben. Außerdem sollten wir jetzt, wo wir eine interessante Situation gefunden haben, auch mal überprüfen, ob unsere Ergebnisse eigentlich konsistent sind mit dem, was wir über dieses System sonst wissen. Denn es könnte ja sein, dass ich irgendwo vielleicht nur beim Aufschreiben der Daten, aber vielleicht auch in der Simulation selbst irgendwo einen Fehler gemacht habe. Und es wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn man sowas erst dann feststellt, wenn man schon einen Haufen Daten gesammelt hat und eigentlich veröffentlichen will. Im Hinblick auf die Veröffentlichung überlegen wir außerdem, ob es vielleicht nicht doch besser wäre, die Simulationsmethode noch ein bisschen zu ändern. In Folge 14 habe ich ja berichtet, dass es verschiedene Methoden gibt, um Teilchensimulationen mit harten Kugeln zu machen. Und der Algorithmus, für den ich mich damals entschieden habe, ist zwar schön einfach, aber es gibt eben einen Nachfolger davon, der formal auf ein bisschen festeren Füßen steht. Und ja, wenn wir eben eine Veröffentlichung machen wollen, dann könnte es eben sein, dass uns jemand fragt, warum wir nicht die bessere Simulationsmethode verwendet haben. Deswegen schaue ich mir die jetzt nochmal an, ist etwas aufwendiger. Deswegen habe ich mich damals ein bisschen davor gescheut und der aktuelle Algorithmus scheint ja auch wirklich gut zu funktionieren. Aber sicher ist sicher und deswegen muss ich jetzt wieder mal ein bisschen programmieren. Mir macht das Programmieren ja auch sehr viel Spaß und dann werde ich mal schauen, ob sich da noch etwas tut. Ich gehe aktuell nicht davon aus. Ich habe sogar etwas Bedenken, ob nicht die Simulationszeit durch den neueren Algorithmus länger wird, weil der doch etwas aufwendiger ist als der, den ich aktuell verwende. Aber das wird sich alles zeigen. Ich werde euch davon in den nächsten Folgen berichten und bis dahin macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.